Ja, wir haben zu guter Letzt in diesem Block vor der Mittagspause noch einen etwas kürzeren Vortrag. Es geht um Wheelmap.org. Und ich wundere mich immer, wenn ich in Potsdam aus dem Bahnhof, aus dem Zug steige, wie viele Leute zum Fahrstuhl rennen, ja, wie viele Behinderte es gibt. Und die es wirklich brauchen, dafür gibt es ein Hilfsmittel und Holger Dietrich wird uns darüber berichten. Viel Spaß.
Okay, vielen Dank. Ja, hallo, ich bin Holger und ich bin einer von den Sozialhelden. Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus Berlin und wir machen, was das nennen wir, soziale Innovation. Wir haben mit verschiedenen Projekten angefangen, aber unser größtes Projekt ist jetzt inzwischen die Wheelmap geworden. Und dazu möchte ich jetzt kurz erzählen, wie es dazu kam, woran wir gerade so arbeiten und ja, was so unsere Perspektive auf die verschiedenen Dinge ist. Es hat angefangen vor 5 oder 6 Jahren, wo ich mit einem Kommilitonen von mir, Raul Krauthausen, der einen elektrischen Rollstuhl benutzt, viel im Café rumgehangen bin und Ideen gesponnen, wie man das eben so macht. Und es war immer so, er hat in einem anderen Stadtteil gewohnt, er hat immer gesagt, ja doch, treffen wir uns mal bei mir. Und ich so, bisher bei dir. Und ich meinte, ja, können wir uns nicht mal in Kreuzberg treffen, wo ich lebe? Meinte er, ich weiß gar nicht, in welche Cafés ich reinkomme mit meinem Rollstuhl. Und ich weiß nicht, ob Stufen am Eingang des Cafés sind oder des Restaurants oder der Bar. Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß es eigentlich auch nicht, weil ich habe noch nie einen Rollstuhl benutzt. Ich denke da nicht drüber nach. Aber es müsste doch eigentlich auch andere Leute geben, die das Problem haben. Und könnte man nicht einfach dann die markieren und dann könnte man nachgucken an einer gemeinsamen Karte, wo es denn rollstuhlgerechte Orte gibt und dann hätten ja alle was davon. Und das war so die Zeit, wo Quipe groß war, als es das noch gab und dann dachte man, ach, das gibt's bestimmt schon oder das macht bestimmt gleich jemand und so. Und das war auch die Zeit, wo ich, dann haben wir gesagt, wo sind Stufen am Eingang? Und dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir selber mal was. Es hat so ein bisschen gegoren, bis wir jemand gefunden haben, der uns geholfen hat, das zu bauen. Wir haben tatsächlich einen Preis gewonnen für ein anderes Projekt und dieses Preisgeld haben wir benutzt, um es einem befreundeten Freelancer zu geben, der uns die erste Version gebaut hat. So sieht es jetzt heute aus. Das ist einfach eine Kartendarstellung mit verschiedenen Orten. Wir haben über 130 verschiedene Ortstypen und man kann ganz einfach sagen, der Ort ist rollstuhlgerecht oder teilweise rollstuhlgerecht. Also sprich, ist es vielleicht eine kleine Stufe oder nicht alle Räume sind zugänglich. Oder ist eben nicht rollstuhlgerecht, weil zum Beispiel eine Stufe am Eingang ist. Das ist eigentlich der Hauptgrund oder Treppen oder die wesentlichen Räume sind nicht zugänglich. Und wir haben jetzt auch noch aufgeführt, ob eine Toilette dort vorhanden ist, die rollstuhlgerecht ist oder nicht, weil wir sehr viel Feedback bekommen haben, naja, ich kann in das Restaurant gehen, solange ich weiß, nebenan kann ich noch aufs Klo. Also und natürlich könnte man das einen verwehren, aber in der Praxis ist es eigentlich etwas, das die persönliche Reichweite erhöht, wenn man weiß, wo man noch hingehen kann. Wir haben auch festgestellt, das ist hilfreich auch für andere Gruppen. Ja, man kann sowas sagen wie, jeder ist in seinem Leben mal behindert. Wenn man ein Baby ist, kann man nicht laufen. Wenn man sehr alt ist, kann man vielleicht auch nicht laufen. Oder wenn man beim Skifahren sich das Bein gebrochen hat. Und so bekommen wir auch immer wieder Feedback von anderen, die sagen, ach, das ist total praktisch, mit meinen 2 Koffern am Bahnhof zu wissen, wo ich lang gehen kann. Wir sind inzwischen auf allen Plattformen mit unseren Apps, iOS, Android, Windows 10 und Mobile. Also mobile-friendly. Unsere Community hat Wheelmap in 22 Sprachen übersetzt. Das ist so gekommen, dass wir Feedback bekommen haben, einfach von irgendwelchen Leuten auf Twitter, die gesagt haben, oh cool, warum gibt es das nicht in Japan? Und wir haben gesagt, wir kennen niemanden in Japan, aber mach doch. Und dann haben wir halt gesagt, oh, wir sollten vielleicht Übersetzungsdateien haben und die dann rausschicken. Und das ist eben relativ groß geworden, sodass es uns jetzt in vielen Sprachen gibt. Sogar auf Klingonisch. Und die Wirkung ist eben, dass wir inzwischen über 700.000 Orte markiert haben, weltweit. Also nicht wir, sondern die Community. Als wir das angefangen haben, waren es vielleicht weniger als 1.000 in der OpenStreetMap. Da kommen wir jetzt auch dazu, wie kam es eigentlich dazu? Die Daten basieren auf OpenStreetMap, also der freien Weltkarte. Ich vermute mal, das haben alle schon mal gehört, aber ich sage es trotzdem nochmal. Also ich hatte damals, als wir die Idee für Wheelmap hatten, gesagt, naja, es macht überhaupt keinen Spaß, eine Straße und eine Hausnummer einzugeben von dem Café, wo ich bin, sondern meine Erwartung wäre eigentlich, ich mache es auf, da steht dann, du bist bei Starbucks oder wo auch immer und kannst dann sagen, ja, nein, und dann machst du es wieder zu und wendest dich deinem Cappuccino zu. Und wir haben es tatsächlich, ich selber in Drupal gebaut, dass man alles ausfüllen muss, aber 25 Formularfelder macht keinen Spaß. Und dann haben wir gesagt, das fühlt sich auch blöd an, weil diese Informationen gab es ja schon. Die OpenStreetMap-Community hat ja schon ganz viel erfasst, wo welche öffentlichen Orte auf der Welt sind und wie sie heißen. Und deswegen haben wir gesagt, lass es uns doch darauf basieren. Und wenn wir wollen, dass diese Informationen möglichst weit verfügbar sind, dann sollten sie auch von dort aus wieder abrufbar sein. Deswegen haben wir von Anfang an das so gemacht, dass die Daten natürlich alle wieder in OpenStreetMap gespeichert werden, als eben einen eigenen Key-Value-Pair, also als eigenen Eintrag oder als Anhang an diesen Ort. Und so funktioniert es auch heute noch. Das andere ist, dass wir über 70 ehrenamtliche Übersetzerinnen und Übersetzerinnen haben, die wir meistens persönlich nicht gesehen haben. Und inzwischen übrigens auch dieses Tool, was vorhin erwähnt wurde, benutzen, um sowas zu managen, wie es gibt 3 Leute, die Ungarisch sprechen. Ich spreche kein Ungarisch, aber könnte untereinander klären, welches jetzt da das Richtige ist und welches nicht. Auch sowas wie Arabisch, rechts nach links Schriften und sowas, da müsste man die Software anpassen. Aber ich kann nicht erkennen, was die Worte sind. Ja, bin darauf angewiesen, dass das andere können. Und natürlich, was auch wir aus der OpenStreetMap-Community gelernt haben, ist, es ist ein Outdoor-Sport, würde man sagen. Man geht raus und schaut, wie die Umgebung ist und kartiert sie mit GPS-Geräten oder Handys. Und nichts anderes machen wir eben auch mit unseren Zielgruppen, Schulklassen, Konfirmandengruppen, Unternehmen, Mitarbeiter von Unternehmen, die Social Days machen, wo wir sagen, geht doch mal raus, teilt euch doch mal in die Stadtteile auf und schaut mal, welche Cafés rollstuhlgerecht sind und welche nicht. Und dann gehen die raus mit Stift und Papier oder eben mit den Apps und markieren das. So sieht sowas dann zum Beispiel aus. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht von Schulklassen, die das gemacht haben. Und sowas posten die dann auf Facebook an solchen Tagen. Also was haben wir gelernt? Bau was, das jemand haben will. Wir wollten es zum Beispiel haben. Und wir haben auch festgestellt, Raul war schon ziemlich gut auf Twitter und Facebook vernetzt und hat es darüber verbreitet. An den ersten Tagen haben wir einfach selber die Orte in unserer Umgebung gemappt und dann haben wir festgestellt, am nächsten Tag, da waren nochmal 20, von denen habe ich keine Ahnung, wo die herkamen. Und als es dann halt nicht nachgelassen hat, dachten wir, cool, da ist jemand draußen, der das auch macht für sich in seiner Stadt. Und so waren es dann 50 am Tag und 100 am Tag und jetzt sind so vielleicht 300 Orte am Tag oder so, die eingetragen werden. Und so ist es auch gewachsen. Und auch, was uns wichtig war, so eben nicht um Erlaubnis zu fragen. Ja? Es gibt zwar, also nicht zu sagen, liebes Quipe, könnt ihr das mal einbauen, weil das kann ja zum Beispiel sein, Quipe gibt es eines Tages nicht mehr, so wie zum Beispiel heute, sondern zu sagen, na dann fangen wir halt mal an, mal schauen, was sich daraus ergibt. Und wenn es sich als nützlich erweist, werden es vielleicht andere auch tun oder vielleicht auch in anderen Plattformen nachmachen, dann wäre das Ziel ja auch erreicht. Also nicht zu sagen, oh mein Gott, was ist, wenn die das einbauen, sondern hey, wenn die es einbauen, umso besser für die Verbreitung. Was aber auch wichtig ist, ist, dass wir weiterhin für unsere Rechte kämpfen. Also wir fordern immer noch Zugänglichkeit für alle. Was wir nicht wollen, ist zu sagen, ah cool, jetzt gibt's das ja, jetzt können die sich ja zurechtfinden, muss man ja nicht mehr Rampen hinbauen oder Gesetze verabschieden. Ja? Tatsächlich sind wir eher da auch sehr politisch aktiv inzwischen, um Inklusion, also eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung, zu fordern. Und es soll natürlich Spaß machen. Und ein Beispiel davon ist was wir letzten Winter gemacht haben, ist, wir spielen immer gerne mit neuer Technologie, wie viele wahrscheinlich hier, und haben gesagt, Augmented Reality, das ist so ein neues Ding. Google hatte ein Tango-Device rausgebracht, das war so ein Tablet, das nicht nur Kameras drin hatte, sondern auch so Laser oder ich weiß ja gar nicht mehr genau welches, das Tiefenwirkung hat. Das heißt, es macht eine Punktwolke und kann im Prinzip die Tiefe im Raum erkennen. Ja, und es macht dann irgendwie 1 Million Punkte oder so etwas in dieser Umgebung, damit das Gerät konnte im Prinzip erkennen, hier ist dieses Hindernis und das ist so und so weit weg. Und damit könnte man dann zum Beispiel schöne Sachen machen, wie ein Pokémon auf diesen Tisch stellen in diesem Teil. Und wenn ich darum rumlaufe, bleibt das Pokémon dort stehen. Oder die Lampe, die ich vielleicht online kaufen will und schauen, wie schön sie in mein Sofa passt und so. Und da gab es dann so eine, hier ist die technische Beschreibung. Also es kann die Bewegung tracken, also die 6 Achsen, also hoch, runter, links, rechts und die Neigung in jede von diesen Richtungen. Macht dann, glaube ich, 6 Achsen oder so. dann kann es durch die Punktwolken die Gegend erkennen. Also es macht ganz viele Punkte überall hin und es kann eben auch sagen, wie weit die weg sind, also die Tiefe. Und es lernt auch irgendwann, dass es dort schon mal war. Es hat also kein GPS, sondern es kann nur die Umgebung durch eine Punktwolke erkennen. Und da gab es dann so ein schönes Video, wie irgendeiner von den Entwicklern mit dieser frühen Demo diese Truhe hier vermisst und sagt, wie breit die ist und wie hoch die ist. Weil nämlich durch diese Punktwolken, durch dieses Vermessungssystem man das eben machen kann. Dann haben wir gesagt, naja, das ist doch genau das, was eigentlich bei unseren Mapping-Partys die ganze Zeit passiert. Könnten wir das nicht auch basteln? Und zufällig hatte ich einen Freund, der so ein Gerät früh hatte. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte eigentlich die Breite von einer Tür messen, was ich dann mit dem Gerät mal gemacht habe. Oder wie hoch die Stufen sind. Oder ja, wie breit der Eingang ist, welchen Winkel die Rampe hat, solche Dinge. Und dann haben wir gesagt, dann bauen wir das doch in die Android-App von WeMap ein. Und das wollte ich euch kurz zeigen, wie das aussieht. Das ist die Seite, eine Detailseite der WeMap-App für Tablet, also im Querformat in dem Fall. Und hier gibt es einen neuen Button, den es nur gibt, wenn dieses Gerät diesen Sensor hat, also dieses Tango heißt das. Und dann öffnet sich was, wo ich dann sagen kann, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Türbreite vermessen. Dann wird erklärt, naja, mach mal eine Seite, andere Seite. Und dann wird sozusagen in der Mitte hingeschossen, die linke Kante, dann die rechte Kante geschossen. Und dann wird diese Linie angezeigt, so ähnlich wie ich es gerade in diesem Foto von der früheren Version gezeigt habe. Und es steht dran 95 cm. Und dann kann man sagen, okay, das möchte ich jetzt speichern. Die einfachste Version war eigentlich, lass uns doch einen Screenshot davon machen, also ein Foto davon machen, wo das drin ist. Und man kann es vielleicht noch beschreiben. Und dann wird es einfach gespeichert. Der Vorteil an dem Foto war eben, dass man bei WeMap schon Fotos von Orten machen kann. Da konnten wir es einfach dazu machen. Es ist im Moment auch so, dass wir diese Daten, also die Maßeinheit, auch in der Datenbank speichern. Es ist in OpenStreetMap ein bisschen kompliziert zu sehen, also sich zu einigen, wo man genau in OpenStreetMap das macht, weil es eine sehr detaillierte Information ist. Also da bin ich für Feedback offen. Im Moment speichern wir es einfach in der Datenbank, weil es zu schade wäre, es nur in einem Foto zu haben. Aber wir würden es natürlich gerne zur Verfügung stellen. Genau, und hier sieht man jetzt im Prinzip, ist ein Foto hinzugekommen, in dem dieses drin ist. Mit Stufen, im Prinzip analog, mache ein Foto von der Unterkante, von der Oberkante und dann sage ich dir, wie hoch die Stufe ist. Und 7 cm, so eine Handbreit, ist das, was wir sagen. Danach kommt man eigentlich schwer mit einem Rollstuhl rein. Ja, es gibt elektrische Rollstühle, die wiegen 120 Kilo, die kann man auch nicht mal kurz hochheben. Und es gibt auch Menschen, die möchten nicht getragen werden und das muss man auch respektieren. Rampenneigung ist auch etwas, das man damit dann machen kann. Und das haben wir auch eingebaut, welche Steigung das hat. Was auch noch wichtig war, war so eine Bewegungsfläche um die Toilette. Das gehört auch zu einer DIN-Norm, habe ich mir von einem Architekten erklären lassen. Haben wir experimentell auch mal eingebaut. Ist ein bisschen schwierig, weil die Toilette insgesamt gar nicht so groß ist, dass man ein Foto davon machen kann. Soweit dazu. Was ich auch noch sagen kann, ich habe Geräte dabei und an dem OpenStreetMap-Stand, wenn ihr runtergeht auf der rechten Seite, bin ich nachher, wenn ihr das mal selber ausprobieren wollt, ich habe ein paar Geräte dabei. So, soweit dazu. WeMap ist gewachsen. WeMap ist eine Teilmenge von OpenStreetMap und wird es immer bleiben. Wir sind ein OpenStreetMap-Projekt. Hier ist eine Karte von den Orten, die diesen Wheelchair-Tag haben. Und unsere Frage ist, was ist eigentlich mit anderen Datenquellen? Ja, was ist mit Sachen, die aus welchen Gründen auch immer nicht Teil von OpenStreetMap sind? Und Beispiele davon sind zum Beispiel ein ähnliches Projekt, das heißt Jaxet. Das ist in Frankreich, sind die in Paris. Also Jaxet heißt, ich habe Zugang. Die im Prinzip das gleiche wie die WeMap-App gemacht haben, haben glaube ich so 70.000 Orte erfasst und die haben tatsächlich eine Community, die Straßennamen und Hausnummern selbst eingetragen haben. Und die im Prinzip, das ist deren Datenbank von dem Verein. Und ich kann natürlich sagen, ja, geht hin, macht das unter die Lizenz und da werden tolle Sachen passieren. Aber ich muss auch respektieren, wenn die das aus welchen Gründen auch immer nicht wollen. Aber es wäre natürlich schade, dass diese Daten da einfach nur drin sind und nicht verfügbar sind, auch woanders. Ähnliches mit AccessMap in New York. Jason hat unabhängig sozusagen von Jaxet und von uns sowas Ähnliches in den USA gemacht. Auch mit einem anderen System. Basierend auf Google Places API, also sprich, der hatte gar nicht unbedingt die Rechte von allem, weil das zum Teil ja auch Google-Informationen sind. Und auch da ist es so, dass er crowdsourced Informationen hat, die total sinnvoll wären für andere zu haben. Wenn ich mit von Chemnitz nach New York reise, würde ich doch eigentlich gerne wissen wollen, komme ich jetzt in diesen Ort rein oder in jenen, aber ich muss erstmal erfahren, dass es AccessMap überhaupt gibt oder Jaxelt oder umgekehrt. Wir sind aus Deutschland, deswegen sind wir hier relativ groß, muss ich erstmal erfahren, dass es WIMIP überhaupt gibt. Ein anderer Aspekt ist auch, dass jeder Zugänglichkeit anders definiert hat, also ein bisschen anders. Wir sind mit OpenStreetMap sehr, sehr simpel, ja, nein und Toilette vielleicht noch. Jaxelt zum Beispiel hat 130 verschiedene Attribute für Accessibility. Also geht die Tür nach innen oder nach außen auf? Wenn ja, geht sie automatisch auf? Hat sie eine Schwelle? Es gibt Fragen wie, ist das Restaurant, gibt es da Wasser für den blinden Hund? Solche Sachen, ja. Also Dinge habe ich mir nie vorher Gedanken darüber gemacht, ist aber eigentlich super spannend, mal auch zu sammeln und auch zu besprechen, okay, bei uns heißt das Toilet, bei euch heißt das Restroom, ist das nicht eigentlich das Gleiche? Und wenn man das einmal besprochen hat, dann könnte man ja ein Austauschformat schaffen, sodass man die Daten miteinander teilen kann oder zumindest sich gegenseitig zur Verfügung stellen kann. Und genau das haben wir gebaut. Wir nennen das Accessibility Cloud, das ist auch ein Open-Source-Projekt. Und die Idee ist eben, dass wir ein maschinenlesbares Format schaffen, wo wir diese verschiedenen Quellen verbinden. Und dann ist es eben einfach möglich, die Daten auch anzuzeigen. Das heißt, ich muss nur einmal diese API verbinden, einmal diese Quelle verbinden mit der Accessibility Cloud und dann kann ich die anderen Quellen mit anzeigen. Und wir haben am Anfang wieder die Frage Lizenzen gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir alle in CC0 oder ODBL-Lizenz das machen? Unser Feedback war aber, das können wir nicht oder das wollen wir vielleicht nicht oder wir haben schon eine andere Lizenz. Es gibt zum Beispiel offene Daten von Städten und Gemeinden, die sich eine eigene Lizenz ausgedacht haben, die auch nicht unbedingt kompatibel ist zu der von OpenStreetMap. Aber so etwas wie eine gleichzeitige Darstellung von einem extra Layer oder sowas ist eigentlich meistens möglich oder mit einer Namensnennung zum Beispiel. Und dann haben wir gesagt, wie ist es denn, wenn die Bedingungen, warum ihr die Sachen miteinander tauscht, sind überhaupt nicht Teil der Software, sondern wir machen nur die technische Lösung, dass ihr das miteinander teilen könnt, aber der eine muss den anderen auf der sozusagen fragen und erst wenn er sagt, ja, ich gebe dir die Daten frei, ich mache das Häkchen, dann fließen die Daten. Und warum diese Person dieses Häkchen gesetzt hat, das weiß die Software nicht. Accessibility Cloud hat damit nichts zu tun, sondern es ist ein Vertrag zwischen den beiden Dateninhabern. Und so haben wir das gelöst mit AccessMap zum Beispiel und auch mit Jaxelt, die ich gerade gezeigt habe, dass wir diese Daten auf WIMIP mit anzeigen können, mit Attribution, mit Backlink zu jedem Einzelnen auf deren Detailseite. Und wir arbeiten auch daran, dass auch die WIMIP-Informationen auf deren Apps sichtbar sind. Und dazu haben wir im Prinzip, ich jetzt als OpenStreetMap-Vertreter, wie jedes Mitglied, kann natürlich jetzt nicht eine andere Lizenz machen, werde ich auch nicht, aber ich achte darauf, dass die ODBL-Lizenz eingehalten wird, aber dass die anderen zum Beispiel miteinander ausmachen können, was sie halt wollen oder was in ihrem Rahmen möglich ist. Und hier so ein Beispiel, also Vorschlag für eine Datenstruktur, kann man auch bei uns dann auf GitHub gut sehen, ist eben aus den Quellen, wir haben jetzt über 30 Quellen da verbunden, was wir bisher gelernt haben. Und immer wenn etwas Neues dazu kommt, ein neuer Aspekt, den wir nicht kannten, dann fügen wir das einfach hinzu. Das geht also nicht darum zu sagen, das hier ist die richtige Definition, sondern wir wollen eigentlich nur darstellen, wie beschreiben Menschen überhaupt Zugänglichkeit von physischen Orten. Und so also nur um zu zeigen, wie detailliert das wird, das ist die Beschreibung von einer Dusche, ja, zum Beispiel in einem Hotel. Ja, und da gibt es dann, was wir nur durchgefunden haben, das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern das haben wir aus anderen Quellen. Und es ist auch super, weil es gibt interessanterweise sehr viele kleine Projekte, die sich sehr viel Gedanken dazu gemacht haben und auch geschulte Menschen, also Menschen schulen, die dann in Hotels gehen, nur in Heidelberg oder so. Und dann haben die 50 Hotels auf diese Art gemacht, war wahnsinnig viel Arbeit und niemand kann diese Daten haben. Und das ist einfach schade. Und so wollen wir eben einfach sagen, hier beschreiben wir das einmal, dann kann man immer noch sehen, was ich in meinem Rahmen anzeigen kann, aber zumindest sind die Daten verfügbar in einem Austauschformat. Also hier sieht man ja zum Beispiel, ob es einen Handlauf gibt, Was ist da noch, ob man sitzen kann in der Dusche, ob man diesen Sitz herausnehmen kann oder nicht und so. Und das geht sozusagen von den, beschreibt die Eigenschaften und nicht sowas wie, ist gut zugänglich oder für Elektrorollstuhl. Es gibt viele verschiedene Rollstühle. Also es gibt viel, es geht schnell in eine objektive Beschreibung. So, und was du jetzt tun kannst, habe ich schon gesagt, diese AR-Funktion, über die ich gesprochen habe, ausprobieren. Ich bin gleich unten. Wheelmap in deiner App benutzen. Also wir haben eine eigene API gemacht, um diese Daten optimiert für diesen Anwendungsfall zugänglich zu machen. Man kann natürlich auch die von OpenStreetMap direkt benutzen. Auch Accessibility Cloud hat eine eigene API, um diese Daten auszulesen. Auch die eben von Jaxet und von AccessMap und diesen ganzen anderen Quellen, sofern die eben freigegeben sind und auch von den freien Quellen natürlich. Und ich möchte natürlich auch alle aufrufen, die sagen, ah, ich arbeite für eine Stadt oder ich kenne jemanden, der Informationen hat. Bin ich sehr dankbar für Hinweise, also wenn es offene Daten sind, dass ich sie einfach selber verbinden kann oder wenn jemand mir einen Kontakt hat, dass ich dann auch eben diese Daten so eben harmonisieren und hinzufügen kann. Und das ganze Projekt, also das Backend, alle Apps, ist alles Open Source und das ist unser GitHub Repository. Ich würde mich sehr freuen, wenn Leute daran arbeiten. Ich habe vorhin schon mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, diese Augmented Reality Funktion könnte man nämlich in einen anderen OpenStreetMap Editor einbauen. Würde mich total freuen. Also in unserer Android-App ist es einfach drin, weil es naheliegend für uns war. Ja, also gerne Feedback, Pull-Requests und natürlich für alle, geht raus und markiert Orte und Stufen, wo ihr sie seht. Okay, vielen Dank.
Danke für den Vortrag. Wir haben noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Wer hat eine Frage? Dann komme ich mit dem Mikro angeflitzt. So beeindruckt von der ganzen...
Feedback, Wünsche. Ja.
Ich hätte ja jetzt ganz laut reden können, aber der Sprint, der war bestimmt ganz angenehm. Gibt es zu diesem Sozialhelden GitHub Repository auch noch Forks oder gibt es zu solchen Teilhabeprojekten irgendeinen Hub, wo man von anderen lernen kann? Also wir hatten gerade, um das bloß einzuflashen, wir hatten gerade in Jena einen Jena-Ton-Hackathon, da haben wir zur Teilhabe auch Daten versucht, offene Daten in JSON reinzufüllen und eine Karte zu machen, ohne jetzt auf die Details einzugehen, aber isoliert. Und das steht jetzt da auf GitHub. Das wurde auch 2x geforkt, dort im Rahmen des Hackathons und Ende der Durchsage. Wie kommt es an die Leute ran, die das brauchen? Und so habe ich das an verschiedenen Stellen jetzt schon, ich sag mal, leider erlebt. Und dieses Vernetzen der einzelnen Teilhabe-Open-Source-Projekte, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Oder also, könnt ihr da weiterhelfen?
Also ich glaube, es hängt auch vom Projekt ab, ob was viel geforkt wird oder nicht. Ja, wir sind zum Beispiel ein Projekt, wir eignen uns nicht so gut, weil wir einen sehr spezialisierten Fall haben. Also wie gesagt, deswegen mache ich jetzt ja Werbung, dass dieses Augmented Reality Use Case vielleicht für andere Sachen geeignet ist. Aber wir haben schon ein relativ komplexes Backend, würde ich mal sagen, das mit diesem Frontend eben spielt. Da kann ich nicht sagen, ich setze mir das mal auf und mache das Gleiche für Club Mate. So kann ich zwar machen, aber dauert bestimmt 2-3 Tage, bis das läuft. Und vielleicht gibt es einfachere Wege. Was Daten angeht, war meine gute Erfahrung, wie gesagt, OpenStreetMap ist gewachsen, während wir daran gearbeitet haben. Wir haben super viel Feedback bekommen und wir kennen auch super viele Beispiele, wie Leute Sachen mit den Daten gemacht haben, die wir uns nie hätten vorstellen können, weil eben OpenStreetMap an sich bekannt war. Ein Beispiel, der Telegram-Bot, also dieser Telegram-Messenger, da hat jemand einen Bot gebaut, um nach einer rollstuhlgerechten Toilette in der Umgebung zu fragen. Ja, so hätten wir uns nie vorstellen können. Ja? Oder wir haben ein anderes Projekt, wo es darum geht, ob Aufzüge funktionieren oder nicht, wo wir die Bahn motiviert haben, die Daten freizugeben, hat jemand eine Alexa Echo App gemacht, wo man einfach sein Echo Device im Wohnzimmer fragen kann, ob es Störungen auf der U-Bahn-Linie U2 gibt. Und dann wird in Echtzeit gesagt, ob der Aufzug funktioniert oder nicht. als wir daran gearbeitet haben, dachten wir, okay, also offene Daten sind gut, aber wer weiß, ob es mal für Sprachsteuerung oder sowas benutzt wird. Also ich glaube, Communities, die groß genug sind, um ohne uns zu bestehen, ist auch etwas, wo wir hoffen, wo wir auch Nachhaltigkeit schaffen. Wenn wir morgen aufhören, an Vimeo zu arbeiten, sind die Daten noch da, weil es einfach genug Menschen gibt, mindestens 3 Millionen, glaube ich, bei OpenStreetMap, die ein Eigeninteresse daran haben, dass diese Daten weitergepflegt werden. Ja. Weitere Fragen?
Ja, der Stand ist noch da, 2 Tage oder genau. 1,5 jetzt. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Tun Sie das auch und vielen Dank an den Vortragenden nochmal.
Okay.